NDR Info. Das Coronavirus Update.
Omikron dominiert jetzt deutlich das Infektionsgeschehen. Und gleichzeitig hat die 7-Tage-Inzidenz mit 553 einen neuen Höchstwert erreicht. Mehr als 74.000 Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut aktuell registriert. Allerdings, es könnten deutlich mehr sein, denn die PCR-Testlabore stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Belegung der Intensivbetten in Deutschland geht langsam zurück. Entwarnung kommt aber nicht aus den Krankenhäusern, denn die MedizinerInnen rechnen mit einer immensen Belastung für die Normalstationen. Was gibt es Neues zum Krankheitsverlauf nach einer Omikron-Infektion? Erkranken Kleinkinder tatsächlich schwerer als Erwachsene? Darum soll es heute gehen in Podcast-Folge Nummer 108. Außerdem wollen wir über Schnelltests sprechen, über die neuen Quarantäneregelungen und darüber, wie es in der Pandemie nun weitergeht. Wie können wir als Gesellschaft weitermachen und wie hoch ist das Risiko für die Einzelnen? Heute ist Dienstag, der 18. Januar 2022. Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und ich begrüße jetzt Professorin Sandra Ziesek, die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie der Uniklinik in Frankfurt am Main. Hallo Frau Ziesek.
Hallo.
Ich würde den Podcast heute gerne mit einer Aussage beginnen, die sich in den vergangenen Wochen und Tagen zu einer gefühlten Wahrheit entwickelt hat. Und zwar, Omikron verursacht einen milderen Verlauf. Und diese Aussage, die wird mal mit mehr, mal mit weniger Daten unterfüttert und es gibt auch drumherum oft noch ganz viele Fragezeichen. Können Sie uns weiterhelfen mit neuen Informationen zur Pathogenität von Omikron? Verläuft Covid nach einer Infektion mit Omikron wirklich milder?
Ja, also da reden wir jetzt auch schon länger drüber, haben immer wieder auch im Podcast darauf hingewiesen in den letzten zwei Podcasts. Und erstmal kann man vielleicht sagen, dass in den letzten zwei Wochen wenig Neues dazugekommen ist. Und wie wir auch immer erwartet haben, steigen die Zahlen jetzt mit der zunehmenden Dominanz von Omikron. Vor allem sieht man starke lokale Unterschiede, also zum Beispiel hier in Hessen oder um Frankfurt, wo ich wohne, haben wir mittlerweile eine Inzidenz von fast 1000. Mhm. Die hatten wir noch nie, das ist sehr, sehr hoch. Und wenn man dann ins Nachbarbundesland Thüringen guckt, da ist Omikron noch nicht dominant anscheinend und da ist die Inzidenz um 200 und noch fallend. Und hier in Frankfurt haben wir also sehr, sehr viele Infektionen, mehr als je zuvor. Dadurch nimmt natürlich auch die Dunkelziffer mal zu. Und trotzdem ist die Situation im Moment so hier, dass die Zahlen auf der Intensivstation rückläufig sind noch. Die im ambulanten Bereich oder im stationären Bereich, also auf Normalstationen, sind eher stabil, bis dass ich erwarte, dass sie die nächsten Tage wieder ansteigen. Und man hat halt den Eindruck, wenn man das so erlebt aus der Kliniksicht, dass diese Welle mal wieder anders ist als andere Wellen. Also jede Welle hat seine eigenen Charakteristika. Mhm. Und wir haben jetzt zum Beispiel sehr viele Infektionen bei Bekannten, Verwandten, Freunden, bei Arbeitskollegen, die zum Teil doppelt oder dreifach geimpft sind. Und das sind vor allen Dingen junge und mittelalte Leute hier, die oft Weihnachten, Silvester verreist waren, aus dem Urlaub wiedergekommen sind. Skiurlaub ist da ein großes Thema bei uns gewesen. Und dass das milder verlaufen kann, das hatten wir ja auch schon besprochen, dass das unterschiedliche Ursachen haben kann, rein biologisch, nämlich dass andere Zellen infiziert werden oder bevorzugt infiziert werden, also nicht so die Lunge, sondern eher die Bronchien. Mhm. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Omikron sich nicht so gut vor der Immunabwehr verstecken kann wie Delta. Dazu hatte aus unserem Institut jemand erste Experimente vorgelegt und auch im Tiermodell sieht man ja Unterschiede bei Omikron. Und was neu ist, ist ein Preprint aus Südkalifornien, die sich mal die klinischen Verläufe angeschaut haben von Omikron-Patienten versus Patienten mit Delta. Und das waren richtig, richtig viele, nämlich über 50.000 mit Omikron und im Vergleich dazu knapp 17.000 mit Delta. Und was die gesehen haben, ist, dass Patienten mit Omikron weniger oft beatmet werden müssen, also weniger auf der Intensivstation liegen, was sich ja so ein bisschen deckt mit den Erfahrungen, die wir gerade hier machen. Und dass sie im Schnitt zwar auch ins Krankenhaus kommen, also da etwas weniger auch, aber dass die doch so schwer kranken, dass sie ins Krankenhaus kommen, aber hier auch weniger lange liegen, im Schnitt nämlich 3,4 Tage kürzer als Patienten, die mit Delta infiziert sind. Den größten Unterschied sieht man aber, wie gesagt, in der Aufnahme auf Intensivstation, ob jemand beatmet werden muss oder daran verstirbt. Und im Supplement dieses Papers, das lohnt sich wirklich anzugucken, genau, da verstecken sich dann auch ganz viele Daten noch zum Impfstatus dieser Patienten und zum Alter, also zur Aufschlüsselung des Alters.
Mhm. Welche Beobachtungen gibt es denn da zu dem Alter der PatientInnen? Sind eher wie gehabt die Älteren auf den Intensivstationen bzw. im Krankenhaus oder betrifft es jetzt auch eher Jüngere?
Ja, also wenn man die Studie nur grob liest, muss man ein bisschen aufpassen, denn das Alter war bei den Delta-Patienten insgesamt höher als bei den Omikron-Patienten. Und wie gesagt, wenn man etwas tiefer in die Studie schaut, in die Tabelle, wo das aufgeschlüsselt ist, im Supplement, sieht man, dass das geringste Risiko bei beiden, bei Delta und bei Omikron, für eine symptomatische Erkrankungen, die zur Hospitalisierung führt, immer noch die haben, die am jüngsten sind, also die 0- bis 17-Jährigen. Mhm. Und das ist auch ähnlich bei Delta und bei Omikron interessanterweise. Und das steigt mit dem Alter an und das höchste Risiko haben die über 65-Jährigen. Und hier sieht man dann auch Unterschiede ungefähr ab dem 40. Lebensjahr zwischen Delta und zwischen Omikron, nämlich dass die, die eine Delta-Infektion haben, doch ein höheres Risiko haben für eine Hospitalisierung als die, die mit Omikron infiziert sind. Also das ist jetzt wirklich nur aufs Alter geschaut, scheint es hier Unterschiede zu geben.
Mhm. Und wie ist es da bei der Unterscheidung zwischen geimpften und ungeimpften Personen?
Genau, das unterscheidet die Studie auch. Sie unterscheidet zwischen ungeimpften Patienten, die eine Dosis bekommen haben, 2 und 3 Dosen. Und hier sieht man auch einen deutlichen Unterschied bei den Ungeimpften von fast Faktor 2 bei Omikron, dass dort das Risiko für eine Krankenhausaufnahme fast halbiert ist. Also nicht ganz, aber so ungefähr. Und bei den dreifach Geimpften ist dieser Unterschied nicht ganz so ausgeprägt.
Und wenn wir jetzt mal von den Krankenhauseinweisungen weg und nochmal hin zum Virus an sich kommen. Christian Drosten hat im vergangenen Podcast gesagt, Omikron habe keine intrinsische Fitness. Das heißt, Omikron ist nicht von sich aus leichter übertragbar, sondern die schnellere Ausbreitung liegt nur daran, dass sich auch Geimpfte anstecken können und das Virus übertragen können?
Ja, es sieht immer mehr so aus, dass das der größte Faktor ist, also dass der Immunescape dazu führt, dass einfach das Virus wieder mehr Wirte findet, die es infizieren kann und sich dadurch jetzt wieder viel schneller ausbreiten kann als Delta, wo ja immer eine Bremse war, wenn Delta auf jemanden traf, der geimpft war oder sogar geboostert war. Und das scheint bei Omikron nicht so der Fall zu sein. Und das lassen auch so Haushaltsuntersuchungen vermuten, also die sogenannte Second Attack Rate ist ähnlich bei Delta und bei Omikron in bestimmten Studien und die sind jetzt nicht so, oh, jetzt bohrt ja einer. Es geht bestimmt gleich vorbei.
Ah ja.
Also die sind halt, es geht immer, also hier wird immer ab und zu gebohrt und dann ist wieder weg.
Ja. Wir sind gespannt.
Also die Second Attack Rate ist im Haushalt ähnlich und jetzt nicht bei Omikron viel, viel höher. Was man also insgesamt sagen kann, ist schon, dass ich das Gefühl habe, dass die Erkrankung milder verläuft, im Hinblick zum Beispiel auch auf die Belegung der Intensivstation. Mhm. Aber das Ganze hat natürlich mindestens ein großes Aber. Auch wenn man nicht auf Intensiv landet oder beatmet werden muss, dann kann man natürlich symptomatisch erkranken. Und ich habe in den letzten Tagen Wochen viele Bekannte erlebt, die, weiß nicht, um die 40 sind und die wirklich trotzdem 2 Wochen krank zu Hause waren mit der Erkrankung und die auch noch angeben oder berichten, dass sie länger Konzentrationsstörungen, starke Müdigkeit haben. Hm. Und die sind ja nach Definition nicht schwer erkrankt, also hospitalisiert und beatmet, doch sie sind doch deutlich betroffener als ein banaler Schnupfen, wenn man das rein klinisch sich anschaut. Und einige fallen davon sicherlich über Wochen oder sogar Monate beruflich aus. Und das ist schon etwas, was man nicht vernachlässigen sollte, wenn man oft jetzt hört, das ist ja nur ein Schnupfen und alles kein Problem. Wie gesagt, es führt schon dazu, dass einige doch deutlich kränker werden als bei einer Erkältung.
Und ist man nach einer Infektion mit Omikron dann gegen Delta immun? Also Omikron dominiert ja schon in vielen Teilen, aber Delta-Infektionen gibt es ja auch immer noch. Kann man dazu schon was sagen?
Ja, da gibt es erste Daten aus Südafrika von der Gruppe von dem Alex Siegal. Und die haben geschaut, wenn jemand bisher nicht geimpft wurde, also keine Grundimmunisierung hatte und dann eine Omikron-Infektion, wie sind dann die Immunantworten spezifisch gegen Omikron, aber auch gegen Delta, und haben hier die neutralisierenden Antikörper angeschaut, also ein Teil des Immunsystems. Und was die gesehen haben, ist, dass die doch sehr spezifische Omikron-Immunantworten entwickeln, die aber dazu führten, dass es nur einen ganz geringen Anstieg oder gar keine neutralisierenden Antikörper gegen Delta gab, sodass man davon ausgehen muss, dass diese Menschen sich mit Delta, wenn es denn nochmal zirkuliert, wieder anstecken könnten. Aber man muss auch sagen, dass natürlich robuste Daten noch fehlen. Das sind erste Daten, die sich nur die neutralisierenden Antikörper angeschaut haben. Man kann weder was zum Verlauf sagen, das ist ja eine Momentaufnahme, also was ist in 3 bis 6 Monaten, noch kann man sagen, selbst wenn sie sich anstecken, ob die T-Zellantworten, die durch die Omikron-Infektion gebildet wurden, vielleicht doch einen Schutz bieten vor einem schweren Verlauf, weil wir ja auch schon gesehen haben, dass die T-Zellantworten umgekehrt, also wenn man eine Delta-Infektion hatte oder geimpft ist, mit dem ursprünglichen Impfstoff ganz gut vor schweren Verläufen schützen und die T-Zellantworten nicht so beeinträchtigt sind durch die Mutationen. Und diese Untersuchungen, die fehlen noch. Deswegen, da gibt es ja auch immer hitzige Diskussionen. Also ich würde damit rechnen, dass die keinen großen Schutz haben, sich mit Delta zu infizieren. Aber ob sie dann doch einen gewissen Schutz haben vor schweren Verläufen, vor Tod, vor Intensivstationen, das kann man einfach noch nicht sagen. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass es so ist.
Das heißt aber auch, das war, glaube ich, die Hoffnung von vielen, dass man sich jetzt entspannt mit Leuten treffen könnte, die gerade eine Omikron-Infektion durchgemacht haben. Das kann man so auch nicht sagen.
Nein, das ist eh alles sehr schwierig im Moment. Da gehen wir vielleicht später auch noch drauf ein. Also so richtig sicher und unbedarft kann man eigentlich nicht sein, wenn man sich daraus was macht, ob man sich infiziert oder nicht.
Und zum Krankheitsverlauf von Kindern bei einer Omikron-Infektion, da gab es bisher ja auch noch sehr viele Fragezeichen. Da hieß es mal, gerade kleine Kinder kommen deutlich häufiger ins Krankenhaus wegen Omikron. Dann hieß es, das liegt nur daran, dass sie sich gerade vermehrt anstecken. Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, das ist auch eine gute Frage, weil da gehen die Berichte wirklich hin und her. Ich habe jetzt mal gestern noch mal in den Medien geguckt, da gab es wieder Berichte aus Krefeld, dass es immer mehr Krankenhausaufnahmen gibt bei unter 5-Jährigen, vor allen Dingen wegen Durchfällen. Und da machen sich natürlich gerade die Eltern unter uns sehr starke Sorgen. Und andersrum wird aber auch gesagt, dass es vielleicht einfach so viele Infektionen insgesamt in den Altersgruppen im Moment gibt durch die hohen Inzidenzen, dass einfach dann mehr schwere Verläufe sichtbar werden. Und das ist auch, was die DGPI in der Stellungnahme, die sie rausgebracht haben, sagt, dass einfach keine verlässlichen Rückschlüsse momentan möglich sind und auch die Länder nicht unbedingt vergleichbar sind. Was neu ist und vielleicht ganz interessant ist, hier ein Preprint aus den USA von Wang et al., also noch nicht gereviewt. Und die haben sich das mal angeschaut bei unter 5-jährigen Kindern von 80.000 Kindern und davon hatten 7.200 Omikron. Und die haben festgestellt, dass unter Omikron es signifikant niedrigere Risiken für einen ZNA-Besuch, für Krankenhausaufnahme, für Intensivstationaufnahme und für Beatmung gibt.
ZNA nochmal kurz, zentrale Notaufnahme.
Genau. Und das ist ganz interessant, die Studie, weil sie einfach sehr groß ist. Man sieht, dass die Omikron-infizierten Kinder vor allen Dingen jünger und gesünder sind im Vergleich zur Kontrollkohorte und dass hier vor allen Dingen auch die schwarze Ethnizität stark überrepräsentiert ist. Das heißt, dass Omikron auch Minderheiten stärker betrifft in den USA, wie auch schon die anderen Varianten.
Darüber haben wir ja hier im Podcast auch schon einige Male gesprochen, weil diese Gruppe sozioökonomisch benachteiligt ist, also schlechteren Zugang hat zu medizinischer Versorgung auch zum Beispiel.
Genau. Jetzt bohrt's wieder.
Aber es war ja wirklich nur kurz. Ich glaube, damit können wir trotzdem arbeiten.
Ja, ja, es ist immer so. Also das geht schon den ganzen Morgen. Und diese Studie stimmt ja erstmal sehr hoffnungsvoll. Und wenn man die liest, hat man den Eindruck, dass es viel milder ist. Und da ist sicherlich auch was dran. Das ist eine ganz interessante Studie. Aber das Studiendesign hat ein Problem. Also da habe ich mich sehr gewundert. Wenn man die mal etwas genauer liest, dann sieht man, dass die Kollegen, warum auch immer, sich die ganzen Daten angeschaut haben, 3 Tage nach der Diagnose der Infektion. Und das ist natürlich eine Einschränkung. Also können Sie nur sagen, am dritten Tag nach der Infektion waren bei Omikron weniger Kinder auf Intensivstation als bei Delta. Aber das sagt nichts über den gesamten Krankheitsverlauf aus, weil eigentlich fragt man sich ja, wer nach 3 Tagen nach der Diagnose schon auf Intensivstation liegt. Ja, das dauert ja eigentlich viel länger. Ja, spricht dafür, dass in den USA vielleicht die Diagnosen viel später gestellt werden.
Ja.
Auf jeden Fall ein komisches Studiendesign. Und hier hätte man natürlich gern nochmal nach 7 oder sogar 14 Tagen das Outcome angeguckt und geschaut, ob dann wirklich noch diese Unterschiede da sind. Und der das dann zum Reviewen hat, wird das sicherlich anmerken oder hoffentlich anmerken.
Mhm.
Weil, wie gesagt, interessant auf jeden Fall, macht hoffnungsvoll, aber so mit nur 3 Tage angeschaut, muss man das doch sehr stark einschränken, die Erkenntnisse dieser Studie, und kann da noch nicht Entwarnung geben. Und man muss auch sagen, dass es Daten aus Frankreich gibt, die auch einen starken Anstieg der Hospitalisierung von kleinen Kindern sehen. Und die haben dann noch unterschieden, ob das, das ist ja auch oft verdächtig, eine Nebendiagnose ist. Das heißt, dass das einfach durch Zufall bei Aufnahmescreenings entdeckt wird, oder ob die Kinder wirklich wegen Symptomen aufgenommen wurden, und konnten zeigen, dass die Mehrzahl hospitalisiert wurde, weil sie Symptome hatte, also im Sinne einer Erkältungskrankheit, Infektionskrankheit, und eben nicht mit dem gebrochenen Bein kam und das eine Zufallsdiagnose war. Sodass man sagen muss, die ersten Daten aus den USA stimmen uns mal vorsichtig optimistisch, aber ich hätte gerne natürlich noch welche später gesehen, also nach 7 oder 14 Tagen.
Ja. Und gibt es schon Daten zu PIMS und Long-Covid nach einer Omikron-Infektion bei Kindern? Also für Long-Covid ist es ja wahrscheinlich noch sehr früh.
Ja, also die PIMS-Fälle, die jetzt in der Klinik auftauchen, das sind ja immer verzögerte Infektionen, das sind die aus der Delta-Welle. Mhm. Und die treffen jetzt die Kliniken, sodass es für eine PIMS-Beurteilung durch die Omikron-Welle viel, viel zu früh ist. Und das bleibt aber, deswegen ist das wichtig zu erwähnen, eines der großen Fragezeichen und ist natürlich auch ein Grund, warum man zumindest meines Erachtens nicht jetzt einfach sagen kann, wir lassen das alles jetzt mal laufen, weil wir wissen einfach nicht, ob es genauso häufig ist, was sehr viel wäre, ob es sogar häufiger ist oder ob es viel seltener wäre. Und diese Erkenntnisse werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Wochen haben, vielleicht auch erstmal aus anderen Ländern. Aber wie gesagt, auch bei der Delta-Welle wurde ja vermutet, dass die PIMS-Fälle nicht auftauchen, und die kommen jetzt erst in den Kliniken eigentlich an.
Mhm.
Zu dem PIMS an sich gibt es 2 neue Studien, einmal von der CDC veröffentlicht und einmal vom JAMA, die zeigen, dass eine Impfung zu einem ja doch reduzierten Risiko für PIMS führen. Das war natürlich vor Omikron, aber ist schon auch wichtig, dass das bei anderen Varianten so ist. Also die eine ist aus Ende Dezember. Da waren 33 Jugendliche mit PIMS in Behandlung, und davon waren immerhin 28 ungeimpft und 5 einmal geimpft.
Mhm.
Und wenn man das zusammenzählt, sieht man, dass keiner der Jugendlichen 2-mal geimpft war, von denen, die einen PIMS entwickelt haben. Und die zweite Studie, die errechnet auch, dass 2 Dosen BioNTech zu einer 91-prozentigen Effektivität gegen PIMS führt. Also bedeutet, dass die 2-mal vollständig geimpft sind, ein viel geringeres Risiko haben, an PIMS zu erkranken. Und was auch noch wichtig ist, dass die, die kritisch krank wurden, es war ja nicht 100%, sondern 91%, und die kritisch krank wurden, waren alle ungeimpft. Also anscheinend waren auch bei den Geimpften, die es entwickelt haben, die Verläufe leichter. Und das sind auf jeden Fall sehr gute Nachrichten für die Kinder und für die Entstehung von PIMS. Und wir hoffen natürlich, dass es bei Omikron sich bestätigt und so fortsetzt.
Und dann haben in den vergangenen Tagen neue Daten die Runde gemacht, und zwar zum Thema Diabetes bei Kindern nach einer Covid-Infektion. Also Covid generell, da war auch nicht speziell Omikron untersucht. Und da heißt es, Personen unter 18, die Covid hatten, erhielten mit größerer Wahrscheinlichkeit eine neue Diabetes-Diagnose als Personen, die nicht infiziert waren mit Corona. Und die Zahlen dazu, die klingen ja im ersten Moment ziemlich dramatisch.
Ja, diese Studie ist so ein bisschen so ein Beispiel für die schwierige Kommunikation und auch Pressearbeit in der Pandemie, finde ich. Und auch nicht das einzige Beispiel. Es gibt so ein paar Beispiele in den letzten Tagen und Wochen, die mich ein bisschen geärgert haben. Und das gehört auch dazu. Also mir ist einfach irgendwie bewusst geworden, dass die breite Öffentlichkeit doch sehr wenig von Studien und ihrer Bedeutung halt versteht und auch damit nicht unbedingt immer richtig umgehen kann. Und wenn man nur eine Schlagzeile liest, dass Kinder jetzt Diabetes häufiger bekommen, dann bekommen natürlich viele Eltern erstmal große Sorgen und Angst. Und genauso auf der anderen Seite gab es auch Studien, die über Selbstmordversuche bei Kindern berichtet haben. Mhm. Und das ist natürlich eigentlich nicht das, was die Wissenschaft damit bezwecken will, sondern eigentlich gehören solche Studien natürlich in der Fachwelt diskutiert und richtig eingeordnet und dann erst in die Medien. Und das ist natürlich alles gerade ganz spannend. Und ein Wissenschaftler ist natürlich auch wahnsinnig stolz, wenn er seine Arbeiten veröffentlichen kann und wenn sich auch noch jemand für interessiert, die breite Masse. Und dann teilt man das auf Twitter oder in den Medien. Und trotzdem fehlt aber, glaube ich, dem Laien oft das breite Hintergrundwissen, um das direkt einzuordnen. Und das führt dann dazu, dass das manchmal missinterpretiert wird. Und das fängt zum Beispiel beim Thema Testen an, also Antigentests. Und das hört halt bei so einer Studie auf. Und vielleicht erzähle ich erstmal was über die Studie, um das Problem besser zu erklären oder erstmal im Hintergrund.
Sehr gerne, also über die Schwächen und Inhalte der Studie. Mhm.
Genau, also Hintergrund ist, dass es gar nicht abwegig ist zu untersuchen, ob ein Typ-1-Diabetes, das ist ja eine Autoimmunerkrankung, ausgelöst wird durch eine Viruserkrankung. Mhm. Denn ein Typ-1-Diabetes, da werden Autoantikörper gebildet, also Antikörper, die sich gegen den eigenen Körper richten und in dem speziellen Fall gegen die Inselzellen, also insulinproduzierende Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse.
Also es wird kein Insulin mehr gebildet dann.
Genau, die werden zerstört durch diese Autoantikörper und man kennt oder vermutet verschiedene Faktoren, die dazu führen. Das sind unter anderem Umweltfaktoren, aber auch genetische Faktoren spielen eine Rolle und eben auch, man vermutet seit, ich glaube, 40 Jahren, dass bestimmte Virusinfektionen zum Diabetes Typ 1 führen können, weil sie Autoantikörper induzieren. Und das hat man schon von verschiedenen Viren vermutet, also von Retroviren, von Enteroviren, das sind Durchfallviren, von Influenza ebenfalls. Da gibt es überall Publikationen. Und da wir ja wissen von zum Beispiel Long-Covid-Untersuchungen, dass SARS-CoV-2 auch Autoantikörper auslösen kann, also die Bildung auslösen kann, ist das erstmal gar nicht abwegig zu überlegen, dass die Bildung von Autoantikörpern sich gegen die Bauchspeicheldrüse richten kann und dass dann ein Diabetes mellitus innerhalb von Tagen oder Wochen entstehen kann. Und dann gibt es aber noch einen Typ-2-Diabetes, den hat man früher Altersdiabetes genannt. Das ist halt ganz andere Genese, eigentlich eine ganz andere Erkrankung, hat nur einen ähnlichen Namen, also heißt auch Diabetes, aber ist von der Ursache eine ganz andere Erkrankung. Also das ist kein Insulinmangel, weil die Zellen, also die Bauchspeicheldrüse, das Insulin nicht mehr produziert, sondern es ist primär eine verminderte Empfindlichkeit von Körperzellen auf das Insulin. Das heißt, das Insulin wird zwar gebildet, es kann aber am Zielorgan, wo es wirken soll, nicht mehr wirken, weil das eine gewisse Resistenz hat. Und das entsteht schleichend, wie gesagt, vor allen Dingen bei Älteren, aber wir sehen immer mehr junge Menschen, also Jugendliche, die daran erkranken, gerade auch in den USA, wo diese Studie gemacht wurde. Und da ist die Genese auch erblich und einen ganz großen Einfluss hat da zum Beispiel Übergewicht und Bewegungsmangel. Also wenn man starkes Übergewicht hat bei Kindern und Jugendlichen und die sich nicht bewegen, keinen Sport machen, führt das zu einem Typ-2-Diabetes, wenn man entsprechende Anlagen hat. Mhm. Und warum erzähle ich das bei der Studie? Weil man die Studie und die Ergebnisse nur einordnen kann, wenn der Unterschied bekannt ist. Also Typ-1-Diabetes kann man sich sehr gut vorstellen, dass das assoziiert ist mit einer SARS-CoV-2-Infektion, beim Typ-2-Diabetes mit dem Übergewicht eher nicht. Und das halte ich ehrlich gesagt für ziemlich unwahrscheinlich. Und in dieser Studie wurde nun geschaut, wie hoch ist das Risiko nach einer Infektion über 30 Tage, dass jemand die Diagnose Diabetes mellitus bekommt. Und das Altersdurchschnitt war bei den Kindern und Jugendlichen 12 bis 13 Jahre. Und was die gesehen haben, ist erstmal, dass das Risiko mit 166% erhöht ist. Das ist ein 2,6-facher Anstieg, wobei die Prozentzahl immer viel dramatischer klingt, also nicht mal Faktor 3. Und das Hauptproblem der Studie ist, dass sie gar nicht unterschieden haben zwischen einem Typ 1 und einem Typ 2 Diabetes, sodass man eigentlich die Typ 2 Diabetes Diagnosen alle rausnehmen müsste, weil das einfach nicht wahrscheinlich ist, dass die Infektion der Grund ist, sondern eher im Zuge der zum Beispiel betreuten ärztlichen Behandlung in der Zeit der Infektion mal Blut abgenommen wurde und das festgestellt wurde, dass das Kind einen zu hohen Zuckerspiegel hat. Aber wie gesagt, das ist ein schleichender Beginn. Die Ursache liegt oft am Körpergewicht und an mangelnder Bewegung. Und das hat jetzt nichts unbedingt mit einer akuten Erkrankung zu tun. Es kann nur sein, dass sie sich dadurch demaskiert, weil man eben enger betreut wird, weil der Entgleis der Diabetes unter einem Infekt. Aber dann ist die Ursache nicht die Virusinfektion. Und ein Typ-1-Diabetes, wie gesagt, kann man sich gut vorstellen. Aber das haben die hier gar nicht getrennt. Und deswegen kann man diese Faktoren, die die angeben, also 2,6-facher Anstieg, überhaupt nicht bewerten oder ernst nehmen, weil sie hätten eigentlich meiner Meinung nach nur ein Typ-1-Diabetes untersuchen sollen und anschauen sollen. Und deswegen habe ich ein bisschen mich darüber geärgert, weil wahrscheinlich ein 1,5-fach höheres Risiko nicht so spannend geklungen hätte. Und das Problem ist einfach, was macht man als Arzt daraus? Es ist interessant, diese Beobachtung. Und die Konsequenz ist, dass man natürlich bei Kindern, die entsprechende Symptome entwickeln nach einer Virusinfektion, einfach daran denkt und da entsprechende Diagnostik einleitet, wenn man den Verdacht hat. Also sozusagen als Erinnerung, oh, da muss ich dran denken.
Was aber ja aber erstmal gar nicht so schlecht ist, wenn Ärzte oder Ärztinnen das mehr auf dem Zettel haben.
Das auf jeden Fall, aber das ist wie gesagt in der Fachwelt und es soll nicht dazu führen, dass jetzt die Eltern denken, oh Gott, mein Kind hat sich infiziert und jetzt kriegt es einen Diabetes, was ja, denke ich, bei vielen dann doch so ankommt. Und das ist, denke ich mal, nicht die richtige Einordnung. Also viele Virusinfektionen können das, wie gesagt, auslösen und triggern, wenn man entsprechende andere Risikofaktoren hat. Und das Risiko wird wahrscheinlich erhöht sein, aber das kann die Studie, wie hoch das Risiko ist, gar nicht beantworten, weil sie gar nicht getrennt haben zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Und das hätte man halt, sag ich mal, als Mindestmaß gefordert, weil natürlich ein Typ 2 Diabetes wahrscheinlich nicht viel damit zu tun hat als Ursache, wenn man eine Viruserkrankung hat.
Und Sie haben jetzt vorhin schon angedeutet, womöglich sollte man Preprints nicht mehr sofort veröffentlichen, bevor sie durch das Review-Verfahren begutachtet wurden. Aber in manchen Fällen, gerade in der Pandemie, helfen ja auch schnelle Infos auch anderen Forschenden dann sehr viel weiter und können womöglich auch Leben retten. Da wäre dann ja ein Warten in dem Moment fatal.
Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob man Preprints nicht veröffentlichen soll, aber Preprints lesen normalerweise Fachkollegen oder halt zum Beispiel der Kinderarzt, der das liest und dann entsprechend einordnet kann. Aber der absolute Laie, auch wenn wir uns mittlerweile alle so fühlen, als sind wir keine Laien mehr nach 2 Jahren Pandemie, das ist einfach nicht so. Also da gibt's ja auch dieses schöne Modell von Dunning-Kruger, dass man einfach in der Phase, also wenn man schon ein bisschen was kann, aber ja, sich selbst überschätzt gerade am Anfang. Ne? Also das ist so, die Ignoranz und Inkompetenz zusammen ist einfach gefährlich. Und man denkt natürlich, man weiß alles, aber man kennt die ganzen biologischen Zusammenhänge und Hintergründe vielleicht doch nicht so gut. Und das führt dann einfach dazu, dass man die Dinge nicht richtig einordnet und dann dadurch bei gewissen Menschen vielleicht Ängste auslöst. Und das finde ich halt schwierig oder finde ich sehr schade, dass das daraus gemacht wird. Und es gibt ja auch mittlerweile wirklich viele Menschen, die suchen sich Argumente oder Studien, die zu ihrer Denkweise passt. Ne? Also es gibt zum einen auf der einen Seite die immer wieder Argumente suchen, dass SARS-CoV-2 für Kinder ganz schlimm ist. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die suchen die ganze Zeit Argumente, dass SARS-CoV-2 harmlos ist und der Lockdown ganz schlimm ist. Und das führt oft dazu, dass man nicht mehr neutral ist und sich so eine Studie wirklich neutral anschaut. Und oft fehlt einfach wirklich das Hintergrundwissen, das dann korrekt einzuordnen. Deswegen wäre es halt gut, wenn natürlich diese Studien, wenn sie von der Presse übernommen werden, wirklich ausgewogen diskutiert werden oder eingeordnet werden oder dass man einfach jemanden fragt, wie sein Hausarzt, wie ist das denn überhaupt zu verstehen, bevor man sich jetzt starke Sorgen macht. Und ich glaube, da ist einfach wirklich die Stimmung mittlerweile sehr, ja, sehr gereizt und Das ist mir einfach in den letzten 2 Wochen aufgefallen, dass das eher noch zunimmt mit solchen Studien, gerade natürlich auch, wenn es um Kinder geht.
Ja, gerade auch von Medienseite dann die Studie oder das Preprint nochmal einschätzen zu lassen von einer Expertin, einem Experten, um da mögliche Verwirrung zu vermeiden oder mögliche Panik zu vermeiden. Das führt uns auch direkt zu einem anderen Thema, um das es auch gerade große Verwirrungen gibt. Das sind die Schnelltests, die Antigen-Schnelltests. Das ging zwischen Weihnachten und Neujahr los. Da hatte die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA geschrieben, dass die Schnelltests bei Proben von Omikron-PatientInnen weniger zuverlässig seien. Und das Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland ja zuständig ist für die Prüfung von Schnelltests, das hat dann entgegnet, dass die handelsüblichen Tests, die es eben hier zu kaufen gibt, eben doch auch geeignet seien, um Omikron-Infektionen nachzuweisen. Das ist ja erstmal alles sehr widersprüchlich. Und Sie, Frau Ziesek, haben ja damals, als die ersten Omikron-Infizierten am Frankfurter Flughafen ankamen, direkt auch eine Reihe von Tests ausprobiert und rausgefunden, dass die Tests im Grunde ja schon funktionieren. Gilt das weiterhin? Also die Tests erkennen generell das Virus?
Ja, also es gibt ja jetzt viele Einzelfallberichte und Preprints, dass die meisten Antigentests Omikron erkennen können. Das heißt, dass die Mutationen im Genom von Omikron nicht dazu führen, dass es prinzipiell nicht mehr erkannt wird, die Infektion. Was aber nicht klar ist, ist die Sensitivität. Das heißt, ob vielleicht Omikron schlechter erkannt wird als Delta. Und da gibt es auch widersprüchliche Preprints. Einige sehen einen Unterschied, andere nicht. Man muss halt sagen, dass sie funktionieren, das sehen wir ja an der wahren Welt im Moment, weil wir einfach sehr viele Infektionen entdecken mit den Antigen-Schnelltests, dass die Leute sich selber testen. Und auch in den Schulen sehen wir ja, wie die Zahlen ansteigen und dass in einigen Bundesländern, wie jetzt bei uns in Hessen, da mit Antigen-Tests getestet wird und die Infektionen entdeckt werden, was dafür spricht, dass das eigentlich ganz zufriedenstellend funktioniert.
Und kann es dann daran liegen, dass Infektionen nicht erkannt werden, dass womöglich nicht genug Virusmaterial vorhanden ist, das dann beim Abstrich gesammelt wird, also es mehr Virusmaterial da sein müsste?
Ja, also das kann viele Ursachen haben. Wenn Sie mal einem Grundschulkind zugeguckt haben, wie die den Nasenabstrich machen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist natürlich eine andere Abstrichqualität, als wenn ich das mache. Mhm. Und natürlich spielt die Abstrichqualität eine Rolle. Dann kann man den Test an sich natürlich auch falsch durchführen, wenn man die Packungsbeilage nicht beachtet. Es kann sein, dass es ein in Anführungsstrichen schlechter Test ist. Die haben ja nicht alle die gleiche Qualität. Es kann sein, dass die Viruslast einfach in dem Moment, wo der Testerfolg zu niedrig ist. Und das ist aber, sind Faktoren, die bei allen Varianten eine Rolle spielen. Also kein Test ist 100%, die Antigentests erst recht nicht. Da muss man natürlich immer schauen, was die Ursache ist, dass der Test nicht angeschlagen hat. Und das ist ja, was wir immer sagen, mehrmals testen ist wichtig.
Und welche Rolle spielt dabei, ob die Probe aus der Nase oder dem Rachen genommen wurde?
Ja, also die Frage habe ich ungefähr in der letzten Woche 50 Mal gekriegt. Das scheint ein großes Thema zu sein und es gibt mehr und mehr Fallberichte und auch Anekdoten oder Berichte von Kollegen, die schon darauf hindeuten, dass das Virus eventuell etwas früher im Rachen nachweisbar ist als in der Nase. Also von Omikron spreche ich jetzt. Mhm. Und hier muss man aber, wenn man sich dann die Preprints anschaut und auch fragt, genau gucken, was meinen die denn mit Rachen? Also manche meinen Speichel, manche meinen, wenn sie über die Wange streichen und andere streichen die Rachenhinterwand wirklich ab. Also gerade Kollegen oder Personal, Pflegepersonal aus dem Krankenhaus weiß natürlich, wie man Abstrich macht und kommen an die Rachenhinterwand. Und das ist sicher gut, aber für Laien ist das natürlich schwer erreichbar. Und um auf das Beispiel zu kommen mit den Schulen, da können sie sowas, die Rachenhinterwand, selbst abstreichen lassen, die Kinder. Das geht natürlich gar nicht. Aber das ist auch wieder ein schönes Beispiel. Da erscheint ein Preprint, dass es im Speichel besser nachweisbar ist als in der Nase. Und dann, wenn man das Preprint anschaut, ist es nicht mal echter Speichel, sondern eigentlich ein Abstrich aus der Wange. Und das sind ja durchgeführte Untersuchungen bei Symptomatischen gewesen. Und daraus wird dann vom Laien geschlussfolgert, wir müssen jetzt alle Kinder in der Schule nur noch mit Speichel testen. Und das ist sicherlich falsch, beziehungsweise dafür fehlen uns komplett die Daten. Also Wir sehen ja, dass wir mit den Nasentests sehr viele Infektionen im Moment in den Schulen finden. Es kann sein, dass asymptomatische Träger ganz anders zu testen sind oder Vorteile haben als symptomatische, gerade wenn sie zum Beispiel Halsweh haben und man dann einen Rachenabstrich macht. Man muss gerade im öffentlichen Raum, also wenn man jemand bescheinigt, dass er ein negatives Ergebnis hat, sich natürlich an die Zulassung halten. Also da können sie nicht einfach irgendwelche anderen Materialien einsetzen, sondern müssen den Test natürlich so durchführen, wie er zugelassen ist. Und deshalb nochmal, das Wichtige ist einfach, dass man mehrmals testet und nicht nur einmal, gerade wenn man Verdacht hat. Und auch wenn es sich bestätigen sollte, dass zum Beispiel das Virus im Rachen, in der Rachenhinterwand zum Beispiel 6 Stunden früher nachweisbar ist als in der Nase, dann muss man sich schon fragen, spielt das für zum Beispiel Schultestung überhaupt eine Rolle? Und wichtiger ist, wie gesagt, dass man wiederholt testet und bei wirklich Verdacht auch eine PCR macht oder bei entsprechenden Symptomen.
Und die Schnelltests, die wir für zu Hause kaufen können, die sind doch aber auch gar nicht für einen Rachenabstrich zugelassen, oder? Kann man dann einfach einen beliebigen Test im Rachen machen, der eigentlich einen Abstrich in der Nase vorsieht?
Da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen rechtlichen Dingen und ja, medizinischen Dingen. Die Zulassung ist wie angegeben in der Packungsbeilage und die ist oft für die Nase, das stimmt. Und das liegt auch daran, dass das für den Laien natürlich viel einfacher ist, dass das sicherer ist. Und prinzipiell ist es aber bei den meisten Tests technisch möglich, auch beim Rachenhinterwand zu testen. Das machen ja, wie gesagt, viele Kollegen von uns auch. Das Problem ist aber, man muss da sehr vorsichtig sein. Also ich bin da immer ein bisschen skeptisch bei Laien, gerade wenn es kleine Kinder sind, also unter 5 oder sogar unter 3. Wenn sie dem so ein Stäbchen versuchen, bis in die Rachenhinterwand zu kommen und der verschluckt sich da dran, dann ist keinem geholfen. Und das ist wirklich gefährlich. Also wir hatten schon einige Fälle, wo das Stäbchen dann im Rachen hing. Und deswegen wäre ich da als Laie, der nicht geübt ist und gerade bei kleinen Kindern extrem vorsichtig und dann lieber zum Arzt gehen und nicht selber rumhantieren. Aber natürlich ist es möglich, dass man das im Rachen noch zusätzlich testet, wenn man da hinkommt. Ich glaube, Speichel oder Wange nützt da nicht viel. Sie müssen schon irgendwie hinten an die Rachenhinterwand, an den Pharynx kommen. Und ob sie das durch die Nase oder durch den Rachen machen, ist dann ähnlich. Aber das schaffen, ehrlich gesagt, die meisten Laien nicht, weil das natürlich bei vielen zu einem Würgereiz führt. Aber klar, theoretisch, technisch ist das möglich. Man muss sich auch immer das Bürstchen anschauen, mit dem man den Abstrich macht, ob das sicher dafür ist, ne? Also die sind ja oft anders im Laiengebrauch als im Gebrauch für den, sag ich mal, Profibereich, ne?
Und noch einmal der Vollständigkeit halber, in welchem Zeitraum nach der Infektion bzw. nach Symptombeginn muss der Test bei Omikron durchgeführt werden? Wann ist genug Virus da, damit der Test anschlägt?
Ja, das ist nicht jetzt zu beantworten, sondern das ist natürlich individuell sehr unterschiedlich, ne? Auch sind die Antigen-Tests von der Qualität sehr unterschiedlich und ganz neu erschienen ist hier wieder so ein Update der Studie vom NBA, also von den Basketballspielern von Hay et al. Und die haben sich das mal angeschaut, zwar PCR-basiert, aber die haben PCR-Daten aus Nase und aus dem Rachenraum bei knapp 100 Infektionen mit Omikron versus 100 Infektionen mit Delta verglichen. Und da kann man sehen, dass Omikron im Mittel 9,87 Tage positiv waren und Delta 10,9 Tage. Es war ein bisschen kürzer sogar bei Omikron. Und der Peak der RNA, also die Viruslast, war niedriger bei Omikron mit einem CT von 23,3 versus 20,5 bei Delta. Und wenn man jetzt überlegt, dass viele Antigentests nur CT 25 detektieren und nicht mehr darüber, dann kann man sich auch vorstellen, dass das mit Omikron schwieriger ist, die Patienten zu detektieren, wenn sie nicht häufig testen, weil sie genau in dieses Fenster kommen müssen, wo die Viruslast eben höher ist, also der CT-Wert unter 25. Und ja, wenn man sich dieses Preprint anschaut vom NBA, dann kriegt man schon so ein bisschen Gefühl, wann man testen kann. Ich denke, wenn man einen Antigen-Test hat, der einen CT von 25 erkennt, so wäre das wahrscheinlich so nach 3 bis 5 Tagen und beim CT 30 eher schon nach 2 Tagen positiv. Aber wie gesagt, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es lohnt sich, wenn man den Verdacht hat oder wenn man Kontakt hatte, einfach häufig zu testen. Also jeden Tag zum Beispiel zu sagen, ich mache einfach jeden Tag einen Antigentest. Und dann hat man natürlich auch die größte Chance, die Phase zu entdecken, wo die Viruslast am höchsten ist.
Und jetzt sind immer mehr Menschen geboostert. Hat das Auswirkungen? Schlagen die Tests bei Geboosterten schlechter an? Das ist jedenfalls die Wahrnehmung von einigen HörerInnen, die uns geschrieben haben.
Ja, das muss noch untersucht werden, ne? Also das wissen wir noch nicht. Ich kann nur berichten aus Einzelfällen oder aus denen, die ich kenne, die positiv sind, sind auch viele Geboosterte und bei denen hat der Antigen-Test auch sehr gut funktioniert. Da muss man aber wieder einschränkend sagen, die testen sich natürlich auch dauernd, gerade in Kliniken. Das Personal macht ja regelmäßig Antigen-Tests und oft hört man dann von Laien, sage ich mal, dass die einen Test machen und nicht mit einer hohen Frequenz und das kann dann natürlich einen Unterschied machen. Es ist ja auch möglich, dass die Geboosterten noch einen kürzeren Verlauf haben, also das heißt, dass die Phase des Virusnachweises noch kürzer ist. Und das führt dann natürlich dazu, dass das Fenster, wo man die Erkrankung oder die Infektion erkennen kann, immer kürzer und immer kleiner wird. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das einige beobachten. Prinzipiell funktionieren sie aber und sie funktionieren auch eigentlich gar nicht so schlecht aus der Erfahrung, die ich jetzt so aus der Klinik sehe.
Und bei Genesenen, wie ist das da?
Genau das Gleiche. Dazu gibt es auch zu wenig Daten. Es ist aber möglich, dass durch einen leichteren Verlauf die Kinetik einfach kürzer noch ist, also dass es doch schneller wieder das Virus eliminiert wird und dadurch noch kürzer nachweisbar. Aber da gibt es noch keine systematischen Daten zu.
An diese Omikron- und Schnelltest-Debatte hat sich auch noch eine andere angeschlossen, nämlich wie sicher die einzelnen Schnelltests generell sind. Also es gibt ja auf dem deutschen Markt zurzeit ungefähr 600 Antigen-Schnelltests und viele davon sind bisher nicht von einer unabhängigen Stelle geprüft worden. Das habe ich schon gesagt, für das Testen der Schnelltests ist das Paul-Ehrlich-Institut zuständig. Das hat bisher einen Teil der erhältlichen Tests geprüft. Und auch bei denen, die geprüft wurden, gibt es ja noch große Unterschiede. Also ich glaube, 46 von 245 wurden als ungenügend eingestuft. Und dazu gibt es ja auch eine Übersichtsliste im Internet, die können wir auch nochmal verlinken. Und ich finde, diese Liste ist extrem unübersichtlich für Laien. Und das sind ja aber die Laien, die einfach genau diese Tests auch nutzen sollen. Haben Sie vorher nachgeguckt, wie gut die Tests sind, die Sie gekauft haben, beziehungsweise haben Sie sich daran entschieden, dafür welche Tests Sie kaufen?
Also das, sagen wir mal so, das kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ja, ich gucke mir natürlich an, wie die angegebene Sensitivität und Spezifität ist. Ich gucke mir Publikationen dazu an, aber wenn Sie im öffentlichen Dienst arbeiten und zum Beispiel große Mengen bestellen, dann müssen Sie auch immer Preisangebote einholen und sind gar nicht frei in dem, was Sie unbedingt bestellen, außer Sie begründen das. Und das geht wahrscheinlich auch einigen Ländern so, wenn die für Schulen zum Beispiel einkaufen, dass die das ausschreiben müssen und dann bewerben sich die Firmen mit ihrem Produkt und mit Preisen. Und das ist ja nicht einfach so, ich kaufe mal das, was ich möchte. Also so funktioniert das im öffentlichen Dienst nicht. Und trotzdem ist das schon so, dass wir natürlich gucken, wie die Qualität ist und dass die, sage ich mal, etablierten Diagnostikfirmen, die entsprechende Produkte rausbringen, das sind ja die, die wir dann meistens als erstes benutzen und die sind jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen, wobei es immer auch, das darf man nie vergessen, auch auf den Abstrich ankommt. Also es lohnt sich, glaube ich, schon für den Laien vielleicht doch in der Apotheke mal nachzufragen, sich beraten zu lassen und da 1-2 Euro mehr zu bezahlen, als jetzt den billigsten Test unbedingt zu nehmen, aber sonst kann ich auch nur raten, sich das mal anzuschauen, also wie gesagt, in Publikationen zu gucken, die Liste anzuschauen und dann nicht unbedingt das Preiswerteste zu nehmen, sondern eher das, was gut abschneidet. Und so mache ich das zumindest irgendwie für mich selbst. Und ich habe nie diese Speicheltests genommen für Antigen, sondern immer eigentlich die, die einen Nasenabstrich hatten, ganz bewusst, weil da aus den ersten Daten zu Antigen-Tests sie eigentlich immer besser abgeschnitten haben. Gar nicht, weil jetzt mehr in der Nase ist vom Virus oder im Speichel, sondern weil man schon den Eindruck hatte, dass Speichel vielleicht Substanzen enthält, die den Antigen-Test stören könnten und deswegen nicht ganz so sensitiv sind.
Und warum werden eigentlich nicht alle Tests evaluiert? Das wäre ja jetzt gerade auch in der aktuellen Situation eine ganz gute Idee.
Ja, aber ich glaube, das ist überhaupt nicht schaffbar. Also die Kollegen haben ja alle einen Job und viele Aufgaben und jeder ist in der Pandemie mehr als beschäftigt und ich fürchte, den Kollegen geht's genauso. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mal für mein Institut sagen soll, dann hat man einfach eine wahnsinnig hohe Belastung durch Diagnostik, durch den Alltag, durch Krankheitsausfälle. Und dann muss man natürlich das, was man macht, also die Forschung, priorisieren. Und wir könnten ja jetzt auch, weiß nicht, 10 Antigentests testen, aber wir haben da gar nicht die Kapazität für und haben halt andere Projekte, die, wo wir denken, dass das wichtiger ist zu klären als jetzt ein Antigentest.
Ja. Das heißt, wir müssen an dieser Stelle auch nochmal betonen, ein negativer Schnelltest bietet eben weiterhin keine 100-prozentige Sicherheit und sollte auch nicht dazu verleiten, sich nicht mehr vorsichtig zu verhalten.
Ich denke, was eine gute Zusammenfassung ist, ist, dass wenn Sie jetzt einen Test machen, weil Sie einen Verdacht haben und der ist positiv, haben Sie sehr hohe Chancen, dass der richtig positiv ist und dass Sie eine Infektion haben, müssen sich entsprechend verhalten. Und wenn der Test negativ ist, obwohl Sie den Verdacht haben, dann sollten Sie sich weiter testen und trotzdem so verhalten, als wäre er positiv und einfach vorsichtig sein und Kontakte meiden, vor allen Dingen mit Menschen, die vielleicht keinen Impfschutz haben, wie ganz kleine Kinder oder aber ältere und vorerkrankte Personen.
Mhm. Aber man soll sich ja jetzt auch vorzeitig aus der Quarantäne freitesten können. Und das nicht nur mit PCR-Tests soll das möglich sein, sondern auch mit Antigen-Schnelltests. Und der Berufsverband Deutscher Laborärzte, der hat jetzt auch davor gewarnt, die Tests wären nach wenigen Tagen quasi alle negativ und man würde den Menschen eben eine falsche Sicherheit zeigen. Wie schätzen Sie das ein? Sind die Tests geeignet zum Freitesten aus der Quarantäne?
Ja, also bedingt. Ich schätze das eher als Pragmatismus ein, denn die sind nicht perfekt. Das haben wir ja eben schon besprochen. Dass sie immer nach ein paar Tagen negativ sind, stimmt nicht. Also ich habe jetzt sehr viele Kollegen auch, die nach 8 Tagen noch einen positiven Test hatten. Und trotzdem muss man natürlich überlegen, was macht man? Also die PCR-Kapazitäten sind begrenzt. Wir haben so viel Neuinfektionen wie noch nie. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen weiter ansteigen. Und wir haben aber eine obere Grenze an PCRs, die wir machen können in Deutschland. Und wenn Sie jetzt noch anfangen, neben den Neudiagnosen, also denen, die akute Symptome haben, jetzt auch noch Menschen freizutesten mit PCR, und das schaffen wir einfach nicht und das würde nicht gehen. Und deshalb denke ich mal, ist das vor allen Dingen Pragmatismus, dass so ein Antigentest leicht verfügbar ist und doch keine 100-prozentige Sicherheit bietet, aber doch ein ganz gutes Screening-Tool ist, um zumindest die, die vielleicht noch sehr viel Virus im Rachen oder in der Nase haben, rauszufiltern. Also es ist nicht darauf angelegt, 100% zu schaffen, dieses System, das ganz sicher nicht.
Hm. Was die PCR-Testkapazitäten angeht, da würden Sie ja sagen, wir brauchen die PCR-Tests, um wirklich Infektionen nachzuweisen, dass das im Moment der wichtigere Part wäre.
Ja, genau. Also das wäre auch, denke ich mal, nicht in Ordnung, wenn jetzt zum Beispiel Sie Symptome entwickeln und ich sage Ihnen, nee, Sie kriegen keine PCR, weil ich muss noch ein paar außer Isolation freitesten. Also das ist, glaube ich, klar, dass da eine gewisse Priorisierung auch wichtig ist.
Und was die Verkürzung der Quarantänezeit angeht, da haben ja Bundesrat und Bundestag jetzt die Änderungen der Quarantäneregeln beschlossen, eben zugestimmt. Nach 7 Tagen können sich Infizierte und Kontaktpersonen mit PCR oder Schnelltest freitesten. Und ohne Freitesten dauert die Quarantäne oder Isolation 10 Tage. Und Sie haben ja aber vorhin auch schon gesprochen, dass bei diesem MBA-Preprint zum Beispiel auch Leute nach 9 Tagen noch infektiös waren. Ist diese Verkürzung dann sinnvoll?
Also man muss sagen, die CDC ist ja noch viel mutiger. Die haben das einfach von 10 auf 5 Tage reduziert. Und da, wenn man sich dann die NBA-Daten anschaut, so sieht man, dass die Hälfte ungefähr, also mehr als die Hälfte sogar nach 5 Tagen noch ansteckend war. Und das waren 25% an Tag 6 und immerhin 13% am Tag 7, wenn man einen CT-Wert als 30 als Cut-off nimmt. Also das, was die Amerikaner machen, ist sehr sportlich. Das zeigen auch andere Studien, zum Beispiel aus Japan eine, dass die Hälfte nach 3 bis 6 Tagen noch positiv getestet wurde. Bei 10 Tagen, denke ich mal, wird man die meisten nicht mehr infektiös haben. Und wenn man sich nach 7 Tagen freitesten kann, dann denke ich mal, ist das auch relativ sicher, wenn der Test richtig durchgeführt wurde und ein guter Test genommen wurde. Und Einzelfälle werden einem sicherlich durchrutschen, das ist ja immer so. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall besser, deutlich besser als diese 5 Tage, wie die USA das machen wollen.
Und Menschen, die in den letzten 3 Monaten die 3. Impfung, also die Boosterimpfung erhalten haben oder nach der Grundimmunisierung dann noch Covid erkrankt waren, die müssen sich gar nicht mehr in Quarantäne begeben.
Ja, also das ist natürlich schwierig bis nicht sinnvoll. Und ehrlich gesagt, ich verstehe es medizinisch-virologisch nicht. Das ist ja eher so ein bisschen nach dem Belohnungsprinzip, lass dich boostern und man muss nicht mehr in Quarantäne oder es ist der Grund ist, die Infrastruktur zu schonen, das weiß ich nicht. Aber natürlich sind auch diese von Infektionen betroffen. Das sehen wir ja auch, dass es sich auch Geboosterte infizieren können. Und wenn man jetzt sagt, es ist egal, ob diese sich infizieren, weil die nicht schwer erkranken, dann kann man das so machen. Und um Infektionen zu minimieren, ist das natürlich nicht sinnvoll. Und da gibt es auch ganz aktuelle Zahlen aus Dänemark, die veröffentlicht wurden, dass die meisten Infektionen sind jetzt in Dänemark bei über 40-Jährigen, die geboostert sind. Da sind wahrscheinlich auch viele über 40 geboostert, aber es zeigt eindeutig, dass der Booster wenig vor einer Ansteckung schützen kann und viel mehr natürlich vor einem schweren Verlauf. Das wird auch immer wieder in der Öffentlichkeit durcheinandergebracht. Und das sieht man auch in Israel, dass natürlich da wurden ja schon sehr viele geboostert, steigen die Infektionen auch an. Und zum Beispiel hat der Dirk Brockmann vom RKI war ja bei Lanz letzte Woche und hat dann auch erzählt, er wäre geboostert und hätte sich jetzt infiziert zu Weihnachten. Also hat das recht offen berichtet. Und natürlich merkt man auch in seinem Umfeld, dass das zunimmt. Und es ist für mich so ein gewisser Widerspruch, der da kommuniziert wird. Zum einen hat man Angst, dass das Personal ausfällt, wenn man die nicht in Quarantäne schickt, in Kliniken oder in wichtigen Infrastrukturen. Und zum anderen wird aber gesagt, ja, wenn du geboostert bist, bist du sicher. Und irgendwie finde ich das nicht ganz so zusammenpassend, weil wenn jemand geboostert sicher wäre, dann müsste man ja keine Angst haben, dass das Personal ausfällt, weil natürlich die in den Kliniken fast alle schon geboostert sind. Und also wir haben jetzt auch erste Daten. Wir machen ja immer weiter mit unseren Forschungen. Und ich kann auch jetzt sagen, dass wir jetzt schon mehr als eine Person haben, die 4-mal geimpft war, also 2-mal geboostert und die sich auch infiziert haben mit Omikron. Und das zeigt so ein bisschen, dass man sich nicht 100% davor schützen kann mit dem Kontakt. Und dass eine Frage auch der, sag ich mal, der Viruslast ist, die man abbekommt oder der Virendosis vielmehr. Und wenn die ausreichend ist, dann kann auch eine 4. Impfung anscheinend nicht wirklich schützen vor der Infektion. Aber das sind natürlich keine schweren Verläufe und das muss man immer auseinanderhalten, auch im Kopf, dass eine Infektion nicht unbedingt vermeidbar ist in jeder Situation, aber der schwere Verlauf eben schon, dass man das selber in der Hand hat. Und wir haben jetzt auch mal die ersten Patienten, also nicht Patienten, sondern eher, also es sind keine kranken Menschen, sondern aus dem Gesundheitssystem angeschaut, die 4 Impfungen bekommen haben. Das ist ja noch sehr selten. Das sind dann halt meistens Menschen, die ja auf Covid-Stationen zum Beispiel arbeiten.
Ganz früh geimpft wurden.
Genau, die halt im Booster schon im Sommer hatten. Und da sieht man, dass ein Booster die Antikörper ansteigen lässt um Faktor 4 bis 11. Das ist halt ähnlich wie in Israel berichtet. Also man sieht einen Anstieg, aber nicht ganz so stark wie bei der 3. Impfung. Und wenn man sich dann die neutralisierenden Antikörper anschaut, sieht man, dass die gegen Delta sehr schön ansteigen, aber gegen Omikron auch nach 4 Impfungen die Titer eher grenzwertig sind. Also bei denen, die wir angeschaut haben, das waren, um eine Größenordnung zu haben, es waren 8 Personen, also nicht viele, aber mehr Geboosterte, also 2-fach Geboosterte kenne ich auch gar nicht. Und die haben vom Omikron-Titer dann einen 1:10, also einen grenzwertigen Titer, dass man zwar neutralisierende Antikörper hat, aber so eher grenzwertig, ganz niedrig. Und das hat halt für die Infektion wenig gebracht. Und wie gesagt, 2 haben sich ja auch schon infiziert, trotz des Boosters. Und das lässt so ein bisschen diese ersten Daten mir das Gefühl geben, dass die 4. Impfung im Moment nicht wirklich was bringt, um sich jetzt ganz sicher zu sein, nicht zu infizieren mit Omikron.
Also die vierte Impfung mit dem aktuellen Impfstoff, nicht genau. Mit dem angepassten Omikron-Impfstoff, der ja vielleicht bald kommen wird.
Genau, deswegen ist die Frage, wartet man da drauf? Das wird für die meisten wahrscheinlich ausreichend sein. Und was wir nicht untersucht haben, sind die T-Zellen, also ob die nochmal wirklich weiter stimuliert werden durch eine vierte Impfung. Wie gesagt, das waren ja junge, gesunde Leute oder mittelalte Leute. Und da muss man, glaube ich, unterscheiden. Also jetzt jedem eine vierte Impfung zu geben, macht nach diesem kleinen Feldversuch, glaube ich, relativ wenig Sinn. Aber das ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn jemand immunsupprimiert ist oder sehr alt ist. Ne? Da ist ja das Immunsystem nicht so gut, sage ich mal, oder funktioniert nicht so stark wie bei Leuten unter 60, unter 65. Also wie gesagt, sind erste Daten, aber so richtig, dass man, wenn man sich jetzt ein zweites Mal boostern lässt, sich auf gar keinen Fall mit Omikron infiziert. Die Hoffnung habe ich durch diese ersten Daten so ein bisschen verloren.
Ja. Und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin in der Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich weiter um mit der Pandemie? Wie sollen wir weiterhin umgehen mit möglichen Infektionen? Von der Weltgesundheitsorganisation kam vor ein paar Tagen die Warnung vor einer massiven und schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante. Und da hieß es, es könnten sich in den kommenden 5 bis 7 Wochen die Hälfte aller EuropäerInnen mit Omikron infiziert haben. Und immerhin habe es in der ersten Woche des Jahres in Europa bereits mehr als 7 Millionen neu gemeldete Covid-19-Fälle gegeben. Und wenn man das jetzt so hört, dann liegt ja der Gedanke nahe, also für die Sicht auf die gesamte Pandemie, okay, jetzt stecken sich einfach alle an, aber dann ist auch diese Pandemie schnell vorbei. Dann sind die ganzen Kontaktbeschränkungen auch bald vorbei. Kann es also sein, dass wir es bald überstanden haben?
Ja, schwierig. Also ich traue mich da kaum noch Prognosen abzugeben, aber ich habe das natürlich auch gehört und gelesen von der WHO mit der Hälfte der Europäer und ich denke, das wird zumindest dazu führen, dass die Immunitätslücken, die wir ja gerade jetzt in Deutschland noch haben und die noch groß sind, dass die wahrscheinlich zum großen Teil geschlossen werden durch einfach so viele Infektionen. Und ich selbst merke das an mir, dass um mich herum immer mehr Infektionen sind, also wie gesagt bei Bekannten und Freunden. Und dass bei diesen hohen Inzidenzen und ja, dass man halt auch nach Impfung, nach Booster ja wenig Schutz hat vor einer Infektion, ich eigentlich ständig damit rechne, dass ich mich selbst infizieren könnte oder jemand aus der Familie. Und ich versuche einfach trotzdem irgendwie nüchtern damit umzugehen. Ich bin geimpft und geboostert und ich denke, mein eigenes Risiko habe ich dadurch, dass ich schwer erkranke, so weit reduziert wie möglich. Und ich versuche einfach, ja, nicht Kontakte komplett einzuschränken, aber schon zu reduzieren und für mich selber zu priorisieren, was ist mir wichtig, worauf möchte ich nicht verzichten, kann dann damit leben, wenn ich mich infiziere und was will ich auf gar keinen Fall machen und verschiebe es lieber. Und zum Beispiel auf der Arbeit sind wir auch noch mal im Institut deutlich vorsichtiger geworden. Also wir tragen konsequent Maske, testen uns häufiger, wir treffen uns nur noch online, außer es geht nicht anders. Und wenn einer Kontakt hatte oder die Warn-App rot ist, dann muss er ja nicht mehr in Quarantäne, wie wir wissen. Aber man verhält sich praktisch so. Also man geht halt, wenn man wirklich raus muss, mit FP2-Maske. Ich versuche halt, den öffentlichen Nahverkehr zu meiden. Bei vorerkrankten Menschen, wenn ich das weiß, bin ich noch vorsichtiger und trotzdem versuche ich halt auch Kindern, also in der Familie, den Kindern möglichst viel Normalität auch zu geben, dass die sich nicht so doll einschränken müssen. Und so ist so ein bisschen mein eigener Weg. Und nochmal, um auf den Anfang zu kommen, auch wenn der Verlauf jetzt milder ist, gibt es natürlich noch ganz viele Unsicherheiten bei Omikron. Wir wissen nicht, wie häufig Long-Covid ist, ob das genauso häufig ist wie bei Delta. Wir wissen nicht, wie häufig PIMS ist. Und auch diese besagten super milden Verläufe sind, die ich gesehen habe, nicht wirklich erstrebenswert bei allen. Ne? Also man weiß einfach nicht, wie individuell der Verlauf ist, wenn man erkrankt. Also weder Sie noch ich wissen das. Deswegen versuche ich halt immer abzuwägen und zu prüfen, was ist mir wichtig und was mache ich und was lasse ich lieber sein. Und ja, wie es weitergeht, ist wie gesagt schwierig. Es wird sicher noch ein paar Wochen so weitergehen. Dann wird es im Sommer wieder deutlich entspannter und im Herbst, Winter denke ich schon, dass es wieder schwieriger wird und die Zahlen ansteigen. Aber wir wissen halt auch nicht, was sich das Virus noch einfallen lässt. Also ich denke, wir sind alle überrascht worden von Omikron und auch schon von Delta. Ich habe damit echt nicht gerechnet.
Sie haben jetzt schon angesprochen, wie Sie als Einzelpersonen damit umgehen und dass die Pandemie generell jetzt vielleicht schneller vorbei sein könnte. Aber für die einzelne Person ist der Zeitpunkt jetzt ja eigentlich gar nicht so günstig, sich anzustecken, weil die Krankenhäuser fast am Rande der Kapazitäten sind. Was sagen Sie, wie schätzen Sie das Risiko für die Einzelnen gerade ein mit Omikron?
Ja, ich schätze das im Moment so ein, dass das Risiko, sich zu infizieren, gerade höher ist, als es jemals war zur Pandemie, also seit die Pandemie begonnen hat, einfach dadurch, dass die Inzidenzen so hoch sind. Also wie gesagt, wir haben hier fast 1000, das hatten wir noch nie in Frankfurt. Mhm. Man kennt immer mehr Leute in seinem unmittelbaren Umfeld, die infiziert sind. Wir haben Spitzenwerte, wir haben eine Immun-Escape-Variante und das Risiko schätze ich schon sehr, sehr hoch ein. Man muss aber auch sagen, um wieder was Positives zu sagen, dass das Risiko seit Beginn der Pandemie für eine schwere Erkrankung, also daran zu versterben oder auf Intensivstationen zu landen, wenn man geimpft und geboostert ist, mit Omikron so niedrig war, wie es bisher nie war. Was, denke ich mal, zumindest ja, für mich eine Erleichterung ist, das zu wissen. Und trotzdem nochmal, es ist sicherlich nicht sinnvoll, jetzt zu sagen, ach, wenn schon, denn schon, dann jetzt bin ich frisch geboostert, jetzt kann ich mich infizieren. Da möchte ich echt nochmal entschieden abraten. Also was Sie gesagt haben, ist wichtig, das Gesundheitssystem ist belastet. Ich denke, den Kollegen hilft alles, wenn man Infektionen vermeidet und eben nicht ins Krankenhaus muss oder ja, jetzt sage ich mal, ganz eng vom Hausarzt auch überwacht werden muss. Und es ist einfach ja für mich absurd, dass man überlegt, sich extra anzustecken, weil, weiß ich nicht, man steckt sich ja auch nicht absichtlich mit Hepatitis C an, nur weil man es gut behandeln kann. Also das ist einfach nicht der richtige Weg, wenn es dazu kommt, wie gesagt, kann man zumindest davon ausgehen, dass man als Geboosteter, Geimpfter das Beste gemacht hat, was man tun kann, um einen milden Verlauf zu haben. Aber das absichtlich herbeizuführen, ist eigentlich nie eine gute Idee.
Ja, und welche Folgen so eine Infektion haben kann, das ist ja auch weiterhin noch nicht ganz klar. Dazu gibt es ja jetzt auch neue Daten von WissenschaftlerInnen vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und die sagen, auch ein milder Covid-Verlauf hinterlässt schon Spuren an Organen. Da wurden 443 Personen untersucht nach einer Infektion mit nur leichteren Symptomen. Und die wurden dann verglichen mit Daten von nicht erkrankten Personen. Mhm. Dazu muss man auch sagen, alle Erkrankten waren nicht geimpft. Und heraus kamen Anzeichen von mittelfristigen Organschädigungen. Sind die, Sie haben sich das angeguckt, im Bereich des Erwartbaren, diese Schädigungen?
Ja, also die Studie ist auch sehr interessant. Die haben halt genau geschaut, die haben zum Beispiel ein MRT, also es ist ein Kernspin vom Herz, vom Gehirn gemacht. Das kriegt ja, sag ich mal, ein normaler Mensch nie in seinem Leben. Mhm. Und genau geguckt, was sie finden, haben dann auch die Lungen angeschaut und die Nierenfunktion und haben dann diese Studie veröffentlicht. Und erstmal klingt das natürlich auch wieder für den Laien schlimm, dass wenn man sich infiziert, obwohl man fast nichts merkt oder nur ganz leicht infiziert waren, also davon waren 93% nicht im Krankenhaus, dann funktioniert danach mein Herz oder meine Lunge nicht mehr so gut. Aber da muss man, glaube ich, auch das ein bisschen einordnen, also keinen Grund zur Panik haben. Das sagen selbst die Studienleiter, haben das immer mit kommuniziert in ihrer Pressemitteilung. Man hat ja als Kontrollgruppe hier über 1000 Teilnehmer genommen vor Covid, also vor der Pandemie. Und das ist, denke ich mal, wichtig oder sehr gut, weil die auf gar keinen Fall eine unentdeckte SARS-CoV-2-Infektion hatten. Es ist aber auch gleichzeitig für mich so ein bisschen die Frage, wenn man das vergleicht mit zum Beispiel Menschen vor der Pandemie, also 2016, 17, 18, wie viel Einfluss hat auf die Funktion von Lunge und Herz, und da komme ich gleich noch drauf, was da genau reduziert war, hat der Lockdown oder nicht der Lockdown, das klingt immer so negativ, aber überhaupt die Pandemie an sich, also mich würden auch Studien interessieren, die Volksgesundheit betrachten in der Pandemie, also wenn ich nur an mich denke, ich habe das Gefühl, ich bewege mich viel weniger und man geht nicht so viel raus und zum Beispiel, weiß ich nicht, wird man kurzsichtiger, weil man die ganze Zeit auf den Bildschirm starrt, aber das sind, denke ich mal, so Studien, die noch sehr interessant werden. Aber jetzt zurück zu dieser Studie. Die haben, wie gesagt, Patienten untersucht zwischen 45 und 74, also können unter 45 gar nicht sagen, also eher Mittelalte angeschaut und haben dann gesehen, dass das Lungenvolumen um 3% abgenommen hat und das Pumpvolumen vom Herz um 1-2%. Und dann haben sie noch gesehen, dass das Risiko für eine tiefe Beinvenenthrombose 2-3-fach erhöht ist und die Nierenfunktion 2% abgenommen hat. Und das Gehirn war aber weder in Struktur noch in Leistung verändert, was schon mal gut ist. Und das größte, die größten Bedenken habe ich bei einem Risiko für eine Beinvenenthrombose, muss ich sagen, wobei das auch durch Bewegungsmangel kommen kann. Aber ansonsten muss man, wie gesagt, sich einmal überlegen, was bedeuten diese 3% oder diese 1-2% weniger Lungenvolumen oder Pumpvolumen.
Ja, was bedeutet das denn? Also das klingt ja erstmal nach nicht so viel Beeinträchtigung. Was bedeuten denn 1-3% Einschränkungen bei solchen Funktionen?
Ja. Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig, dass dieser Trend ja da war und dass das anscheinend so ist, dass das abgenommen hat und nicht gleich geblieben ist. Aber ich denke, dass sich zum Beispiel 3% vom Lungenvolumen für, den Durchschnittsmenschen sehr gut durch Training kompensieren lassen, also Training der Atemmuskulatur zum Beispiel. Das heißt, wenn man nicht mehr akut erkrankt ist und zum Beispiel wieder Treppe statt Aufzug nimmt, kann man auch mit dem Luftballon trainieren und den aufpusten. Wenn man Gewichtskontrolle betreibt, also nicht so viel Übergewicht hat und gegebenenfalls Gewicht anpasst, natürlich nicht rauchen. Und wenn man mal schaut, wie man durch Ausdauertraining das Lungenvolumen steigern kann, also wenn man wirklich regelmäßig trainiert, kann man das bis zu 30% verbessern. Das heißt, diese 3% sind nicht so viel, und man kann das sehr gut selber kompensieren, indem man einfach gesund lebt, sich viel bewegt. Und wer jetzt zum Beispiel raucht und weiter raucht oder mehr raucht, der braucht sich, glaube ich, auch nicht um 3% Sorgen machen, weil der hat ganz andere Risiken in seinem Leben. Und deswegen kann man eigentlich nur raten, dass man ja einen gesunden Lebenswandel hat. Und wer wirklich Sorge davor hat, dass er durch eine Infektion jetzt 3% seines Lungenvolumens oder 1-2% des Pumpvolumens verloren hat, der sollte einfach das als Motivation nehmen, Sport zu machen und die Gesundheit an sich zu verbessern. Und dann ist das, denke ich mal, eigentlich kein Problem.
Da wird immer von mittelfristigen Schädigungen der Organe gesprochen. Was bedeutet das in diesem Zusammenhang mittelfristig?
Ja, das ist natürlich der Zeitraum der Untersuchung. Also langfristig können die ja nicht sagen, weil sie nur eine begrenzte Zeit angeschaut haben. Und es kann halt sein, dass sich das mit der Normalisierung, also wenn zum Beispiel Pandemie vorbei ist, die Leute sich viel wieder mehr trainieren, mehr bewegen, wieder normalisiert, das weiß man halt nicht. Und da man, wie gesagt, nur einen begrenzten Zeitraum anschauen kann, haben die es dann mittelfristig genannt, weil es natürlich auch nicht kurzfristig ist. Ne? Das ist ja schon ein paar Monate her.
Genau, die Untersuchungen haben ja schon Mitte 2020 begonnen. Also die Untersuchten waren alle nicht mit Omikron erkrankt. Kann man trotzdem Schlüsse da ziehen im Hinblick auf die Folgen mit einer milden Omikron-Infektion?
Nee, das hatten Sie ja auch eben gesagt. Die waren weder geimpft, noch waren sie mit Omikron infiziert, sondern mit einem anderen Virusvariante. Aber man muss natürlich schon zumindest damit rechnen, dass es grundsätzlich ähnlich sein könnte, und hat es natürlich nicht mit dieser Studie untersuchen können oder bewiesen, aber es ist möglich, muss auch nochmal untersucht werden.
Und wenn wir jetzt wieder auf die Pandemie gucken, welche Strategie sollte aus Ihrer Sicht jetzt verfolgt werden? Also ist es sinnvoll, wirklich jeden einzelnen Fall noch nachzuverfolgen?
Ja, das ist natürlich eigentlich eine Frage an die Politik, die Strategie zu machen und nicht unbedingt an Virologen. Aber ich glaube, so grob gibt es wohl zwei Möglichkeiten. Das eine wäre, dass man sagt, ja, Omikron ist milder und wir haben jetzt viele geimpft. Jeder, der wollte, ist geimpft und die meisten auch geboostert. Und wir können nun in vollständig Geimpften und Geboosterten eine Infektion zulassen und nicht gleichzeitig. Deswegen haben wir ja auch noch Maßnahmen, damit das nicht alle gleichzeitig erkranken, aber nach und nach. Und ich denke, dass man das dann von der Intensivkapazität wahrscheinlich schaffen würde. Und dass man, wenn man die Strategie 1 nimmt, nicht mit aller Kraft alles verhindern würde. Das ist ja so ein bisschen das im Moment, was ich das Gefühl habe, was getan wird. Also man lässt einen gewissen Anteil von Infektionen zu, indem man halt nicht ganz streng das reguliert, nicht mehr die Geboosterten unbedingt testen muss oder nicht mehr in Quarantäne schickt. Und das ist so die eine Strategie oder Möglichkeit. Die andere wäre, dass man sagt, Omikron hat einfach ganz viele Unsicherheiten noch für uns. Und auch die gesamte Pandemie bisher hat ja viele Überraschungen gebracht. Es kann sein, dass bei Omikron noch was Neues dazu kommt. Mhm. Und wir warten jetzt noch bis zum, ja, keine Ahnung, Frühjahr, bis das Risiko für PIMS und auch für Long-Covid-Fälle einfach klarer wird. Bräuchten dafür aber wahrscheinlich noch mal deutlich mehr Unterstützung und volle Kraft einfach der Bevölkerung bis zur Überbrückung und bis es einen Impfstoff auch gegen die Omikron-Variante gibt.
Mm. Und auch einen Impfstoff für kleinere Kinder vielleicht, die wir jetzt ja noch gar nicht schützen können.
Genau, die kommen natürlich auch dazu. Also dass man auch die unter 5-Jährigen schützt, dann würde man wahrscheinlich einfach andere Maßnahmen brauchen, als man im Moment hat. Und ich fürchte aber, oder das ist mein Gefühl, dass das viele nicht mittragen würden und lieber das Risiko tragen, was die Variante 1 hat. Und da muss man ganz klar sagen, das kann für Einzelne oder wird für Einzelne nach hinten losgehen, das ist auch klar. Aber ich glaube schon, dass 1 funktionieren wird, dass die Krankenhäuser, gerade die Intensivstation darunter nicht kollabieren, aber Verlierer sind und bleiben halt die, die keinen ausreichenden Impfschutz haben, aufbauen können. Das sind zum einen Immunsupprimierte und natürlich auch Kinder unter 5. Und für die Immunsupprimierten wird es erst besser werden, wenn wir wirklich da auch noch Medikamente haben, die das unterstützen. Und das ist im Moment auch die schwierige Phase. Es sind zwar Medikamente in der Zulassung, aber die sind ja noch nicht verfügbar auf dem Markt oder werden gerade verfügbar. Und im Moment können sie da kaum etwas anbieten. Also die neuen monoklonalen Antikörper kommen Ende Januar. Das Paxlovid warten wir auch drauf, dass das auf den Markt kommt. Mhm. Aber das ist halt alles, bis es dann wirklich ankommt, dauert es doch noch ein paar Tage oder Wochen. Und das ist, wie gesagt, für mich gibt es grob diese beiden Möglichkeiten. Die eine ist eher auf Sicherheit, aber doch mit mehr Einschränkungen. Und das gehen viele Menschen, glaube ich, nicht mehr mit oder wollen das nicht, weil sie für sich selber nicht so ein Risiko erkennen. Und die erste ist die, die eigentlich im Moment, so habe ich zumindest selbst das Gefühl, umgesetzt wird und man schon auch bewusst in Kauf nimmt, dass sich Geimpfte und Geboosterte infizieren, weil man davon ausgeht, dass sie ja die Intensivstation nicht belasten.
Und wenn wir jetzt davon ausgehen, alle Menschen werden in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr mit dem Virus in Berührung kommen, egal ob jetzt sehr schnell, alle auf einmal oder nach und nach, aber alle werden damit in Berührung kommen, dann wird das Virus endemisch. Und das ist ein Wort, das ja zurzeit in aller Munde ist, aber ich glaube, so richtig klar ist nicht, was endemisch ganz genau bedeutet. Können Sie uns da nochmal mit einer Definition aushelfen?
Also vielleicht nochmal, was ist eine Pandemie? Eine Pandemie ist ja eine Epidemie mit weltweitem Ausmaß. Das heißt eine Krankheit, die im begrenzten Zeitraum hinweg in ganz vielen Regionen auf der Welt auftritt. Und Endemie bedeutet, dass diese Form der Erkrankung auf ein kleines Gebiet begrenzt ist. Also, und dass es nicht zeitlich begrenzt ist zum Beispiel. Also ein Beispiel für eine Endemie ist zum Beispiel Malaria oder Cholera in Afrika. Ne? Da gibt es ja in einigen afrikanischen Ländern immer wieder Malaria- oder Cholera-Fälle. Und das ist so eine klassische Endemie. Endemos ist übrigens altgriechisch und heißt im Volk. Also bedeutet, dass die Krankheit oder der Erreger zwar ständig vorkommt und auch Menschen krank werden daran, aber halt nur in bestimmten Gebieten oder in bestimmten Personengruppen. Und das endemisch, ja, das heißt nicht, dass SARS-CoV-2, wenn es endemisch wird, ist, glaube ich, also die eine Vorstellung ist, glaube ich, falsch, dass das von einem auf den anderen Tag passiert. Also, weiß ich nicht, morgen ist Freitag, der 2. Juli und dann ist die Endemie und davor war Pandemie. Also so auf den Stichtag wird das nicht funktionieren. Es ist ein schleichender Prozess, der auch lange dauern kann und der auch ja stark davon abhängig ist, was man selber tut oder für Maßnahmen hat. Und es heißt auch nicht, dass man dann SARS-CoV-2 ignorieren kann oder dass halt alles ganz harmlos ist. Also das ist auch eine falsche Vorstellung. Also es könnte halt sein, dass es endemisch wird und das wird bedeuten, dass zum Beispiel jedes Jahr 100 oder 1000 oder 100.000 Menschen trotzdem erkranken. Und dass aber trotzdem relativ wenige schwer krank werden, weil sie halt schon mal Kontakt hatten mit dem Virus oder geimpft sind und dadurch nur selten schwere Erkrankungen ausgelöst werden. Und dass diese regelmäßigen Wellen kennen wir ja auch von den anderen Coronaviren, die ja Erkältungsviren sind und die in der Regel mild verlaufen. Und es ist aber auch möglich, dass Covid eher so verläuft wie die Grippe, also dass man regelmäßig die Menschen auffrischen muss, gerade Risikogruppen auffrischen muss. Und dass es doch auch ja, schwere Erkrankungen einfach gibt und dass man sich einfach immer wieder infizieren kann, aber durch eine gewisse Grundimmunität dann die Erkrankung mild verläuft. Und eigentlich kann man von einem endemischen Zustand erst reden, wenn alle Erwachsenen, alle Personen mit dem Virus schon mal in Kontakt waren, also entweder durch eine Infektion oder durch die Impfung. Und das ist ja genau das, der Zustand, den wir noch gar nicht erreicht haben.
Genau, Spanien hat jetzt angekündigt, man wolle mit Covid umgehen wie mit einer Grippe. Also bedeutet, dort könnte bald ein endemischer Zustand ausgerufen werden, also wenn man das überhaupt ausrufen kann, wie Sie sagen.
Ja, das ist im Endeffekt auch ein Gesellschaftsagreement, also wie viel Tote akzeptiert eine Gesellschaft durch Covid, wie viel wollen die Menschen als Gesellschaft dagegenhalten und was aber auch eine große Rolle spielt und da weisen wir ja immer wieder darauf hin, ist, wie viele sind über 50 oder über 60 geimpft, ne? Das sind ja die, die wirklich schwer erkranken und die wir vor allen Dingen auch schützen wollen und da muss man halt schauen, wie es in Spanien aussieht. Also ich glaube, die haben bei den über 60-Jährigen deutlich bessere Impfraten. Und wenn man das entscheidet, auch muss man sich fragen, welche Rolle in Spanien dann auch ja Dinge wie PIMS oder Long-Covid spielen und wie viele Infektionen es schon gab. Also ich glaube, sowohl beim Impfstatus als auch bei den durchgemachten Infektionen ist Spanien im Vergleich zu Deutschland doch weiter.
Ja. Und mit der Warnung der WHO für vermehrte Ansteckung mit Omikron, da ging auch eine andere Warnung noch einher, und zwar die vor einer neuen Mutante. Da hieß es, je stärker sich Omikron ausbreitet, desto wahrscheinlicher ist es, dass es eine neue Variante hervorbringt. So hat es die WHO-Notfallexpertin Catherine Smallwood ausgedrückt. Was steckt dahinter? Ist das einfach die Annahme, dass bei mehr Übertragung auch eben mehr solcher Kodierfehler passieren können und so dann einfach eine neue Variante entsteht? Oder liegt das speziell an Omikron, dass speziell aus Omikron eine neue, womöglich gefährlichere Variante entstehen könnte?
Naja, also ich glaube, es ist so eine Kombination. Es ist richtig rein virologisch, umso mehr sich das Virus vermehrt, umso mehr Möglichkeiten es hat, umso mehr wird es sich verändern. Es passt sich halt immer an. Es passieren zufällig Fehler im Genom bei der Vermehrung. Und umso mehr Vermehrung stattfindet, umso mehr Fehler entstehen. Das ist so ganz banal. Und manche Fehler haben halt Vorteil für das Virus und andere nicht. Und wir haben jetzt mit Omikron ja eine Variante, die einen doch starken Immunescape hat, aber die, wie wir ja jetzt schon mehrmals diskutiert haben, wahrscheinlich nicht ganz so doll krank macht. Und wenn jetzt natürlich Mutationen in Omikron entstehen, die dazu führen, dass die Krankheitsschwere zunimmt, dann wäre das natürlich nicht gut. Und ich denke, dass sie das gemeint hat. Und deswegen ist, denke ich mal, muss man immer wieder sagen, Pandemie ist ja etwas Weltweites und wird auch nur weltweit zu bekämpfen sein. Und das ist natürlich immer eine Gefahr in unserem Lebensstil, in der Globalisierung, dass es dann neue Varianten entsteht. Selbst wenn wir in Deutschland eine ganz niedrige Zirkulation hätten, würden dann diese Varianten genauso wie jetzt einfach nach Deutschland kommen durch die Reisen. Ne?
Und sehen Sie Omikron eher als Weg raus aus der Pandemie, also gesamtgesellschaftlich jetzt gesehen, über die Risiken für die Einzelnen haben wir ja gerade gesprochen, oder denken Sie eher, Omikron kann andere womöglich wieder ansteckendere oder krankmachende Varianten hervorbringen? Was ist da gerade Ihr Gefühl?
Also mein Gefühl ist eher, dass Omikron so viele Menschen infiziert, dass die Impflücken wohl oder übel auch mit, wie soll man sagen, Kollateralschäden wahrscheinlich weiter geschlossen werden. Und das hilft, aus dem Weg, aus der Pandemie natürlich rauszukommen. Ich kann einfach nur irgendwie allen raten, was wir auch heute mehrmals besprochen haben, nicht auf jede Schlagzeile sich da so triggern zu lassen oder verrückt zu machen und immer einfach genau lesen. Und ich finde es besonders schwierig natürlich für vorerkrankte Mitmenschen und sich selbst da irgendwie auch zu einer Lösung zu kommen. Und ich denke, man sollte da Rücksicht weiternehmen und vorsichtig sein und vor allen Dingen auch Masken tragen und für sich selbst aber auch einen Weg finden, wie man weiterleben kann, um nicht sich völlig einzuschränken. Weil ich glaube, das sehen wir ja auch, dass das langfristig viele gar nicht durchhalten und auch nicht wollen. Und ich denke schon, dass das bei dem Impflücken schließen hilft, wobei man natürlich auch vorsichtig sein muss, was wir auch besprochen haben, dass das nicht unbedingt dann schützt vor einer anderen Variante, sich anzustecken. Da müssen wir dann noch genau schauen, inwieweit das einen schweren Verlauf auch wirklich verhindern kann.
Frau Ziesek, vielen Dank für heute, für Ihre Zeit und all die Infos und Einschätzungen. Wir hören Sie hier in 4 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Und wie immer gibt es auch heute wieder 2 Podcast-Tipps für euch. Der erste ist She Likes Tech. In der neuen Staffel geht es um die Rolle von Instagram beim Thema Essstörungen. Svea Eckert geht zum Beispiel der Frage nach, wie der Algorithmus von Instagram Magersucht befeuern kann.
Skinny legs, skinny body.
Das hört überhaupt nicht mehr an.
And a girl.
Finspo, perfect body, bones, ne?
Inspiration.
Finspiration. Du kannst so sein wie sie, dünn sein.
You can be like these girls. Try hard.
Wir nehmen euch mit auf die Recherche in die Community und treffen auch einen selbsternannten Mager-Coach, der Mädchen mit ihren Nacktfotos erpresst.
Perfect body.
Perfect body.
A cute tiny butt.
Perfect body.
Und wir treffen uns mit Influencern, die unter dem Druck leiden, perfekt aussehen
don't
zu müssen.
Eat. Don't eat. Don't eat.
Es ist so, man macht ein Foto und man möchte, dass dieses Foto perfekt ist.
Skinny legs.
Und man kommt ganz schnell in diese Schleife rein, dass man sich denkt, oh,
skinny body.
Ich sollte mich vielleicht nochmal unters Messer legen.
Wie Instagram Magersucht verstärkt. Das ist der Titel der neuen Staffel She Likes Tech. Zu finden ist die in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos in eurem App-Store runterladen oder im Browser unter ardaudiothek.de. Und da findet ihr auch den 2. Podcast, den ich euch auch als Tipp mitgeben möchte. Der heißt Endlich Spießer. Da geht's um Fragen von und Antworten für Menschen um die 30. Und dazu hört ihr auch gleich noch einen Trailer. Aber vorher sage ich noch Danke Corinna Hennig und Katharina Marenholz für die Redaktion, Nele Rösler für Hintergrundrecherche, Sabine Suhr für die Technik und euch natürlich fürs Zuhören. Bleibt gesund. Und wenn ihr nach dieser Folge nochmal mehr denkt, ihr bleibt doch wieder öfter zu Hause, ihr wisst ja, Podcast hören geht immer.
Endlich Spießer. Tipps für, wenn's ernst wird.
Hallo, wir sind Jackie und Steff, beide Anfang 30.
Bei uns geht's um Themen, die viele in unserem Alter beschäftigen und oft lange vor sich herschieben.
Heiraten, Haus, Kinder.
Wir machen diese komplexen Dinge ein bisschen übersichtlicher, damit es euch leichter fällt, den nächsten Schritt zu gehen.
In der neuen Folge sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Immobilien. Sollte man kaufen oder lieber mieten?
Eine Immobilie kauft man in seinem Leben immer, die eigene oder die des Vermieters.
Endlich Spießer, überall, wo es Podcasts gibt.